Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Schön, dass ihr da seid an diesem Ostermorgen. Der Herr ist auferstanden. Ich weiß nicht, wer von euch den John Lennon kennt. Das war ein Sänger von den Beatles und er hat später eine Solo-Karriere gemacht und hat im Jahr 1971 das Lied Imagine herausgebracht. Also das heißt, Imagine heißt, stell dir vor. Und in dem Lied geht es eben, wie der Name schon sagt, darum, sich verschiedene Dinge vorzustellen. Und ich unterstelle jetzt diesem John Lennon einfach mal, dass er das Lied in der besten Absicht geschrieben hat, so wie er das überblickt hat eben. Und er versucht, sich in diesem Lied vorzustellen, wie die Welt wäre, wenn es zum Beispiel keine Religion gäbe oder wenn es keine verschiedenen Länder, keine Nationalstaaten gäbe. Also ja, Religionen, es gibt ja immer wieder Religionskriege oder Kriege zwischen Staaten. Und er stellt sich vor, wie es wäre, wenn es nicht gäbe und sich niemand gegenseitig bekämpfen würde. Wie es wäre, wenn alle Gründe wegfallen würden, weshalb sich Menschen gegenseitig beneiden oder sich gegenseitig umbringen. Und er kommt in diesem Lied zu dem Schluss, dass das die perfekte Welt wäre. Als eine Welt ohne Staaten, ohne Religion. Es wäre alles friedlich und allen ging es gut. Der Himmel, den wir von uns aus hier sehen, an dem die Wolken ziehen, das wäre das Einzige, was über uns ist. Und einen Himmel im geistlichen Sinne, den gäbe es nicht. Und nach diesem Lied, das er geschrieben hat, wäre das ein erstrebenswerter Zustand. Aber die Frage ist es wahr? Wäre diese Welt wirklich friedlicher, wenn es keine Religion oder wenn es keinen Gott gäbe? Wäre diese Welt wirklich besser, wenn dieses Leben hier alles wäre und mit dem Tod alles aus wäre? Ich glaube nicht. Und ich bin dabei in guter Gesellschaft, weil Paulus sieht es nämlich ganz ähnlich. Und ich möchte mit euch lesen 1. Korinther 15, die Verse 12 bis 18. Also 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 12 bis 18. Und ich lese aus der Übersetzung von Hermann Menge. Ja, ich warte kurz, bis alle aufgeschlagen haben. 1. Korinther 15 ist ja das Kapitel, in dem es ganz, ganz viel oder in dem es eigentlich ausschließlich um die Auferstehung geht. Und die Verse 12 bis 18, da beleuchtet Paulus, was wäre denn, wenn es keine Auferstehung gäbe. Also 1. Korinther 15, die Verse 12 bis 18. Wenn aber unsere Predigt die Auferweckung Christi von den Toten verkündigt, wie kommen da einige unter euch zu der Behauptung, dass es eine Auferstehung der Toten nicht gäbe? Gibt es nämlich keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt leer oder nichtig und leer auch euer Glaube. Dann werden aber auch wir als falsche Zeugen in Gottes Sache erfunden, weil wir gegen Gott das Zeugnis abgelegt haben, dass er Christus auferweckt habe, während er ihn doch auferweckt hat. Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, Entschuldigung, jetzt habe ich falsch vorgelesen, ich lese nochmal den Vers 15, dann werden aber auch wir als falsche Zeugen in Gottes Sache erfunden, weil wir gegen Gott das Zeugnis abgelegt haben, dass er Christus auferweckt habe, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, so ist euer Glaube nichtig. Dann seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir weiter nichts als solche sind, die in diesem Leben ihre Hoffnung auf Christus gesetzt haben, so sind wir die Beklagenswertesten unter allen Menschen. Ich möchte gerne noch beten. Herr Jesus, vielen Dank dafür, dass wir wissen, dass du lebst, dass du auferstanden bist, dass du nicht einfach nur gestorben bist und der Tod dich besiegt hat, sondern dass du den Tod und die Sünde und den Teufel besiegt hast durch deine Auferstehung. Vielen Dank dafür, dass wir uns da heute am Ostersonntag daran erinnern dürfen. Ich bitte dich jetzt auch um deinen Segen für diese Predigt, dass du uns hilfst zu verstehen, was du uns sagen möchtest. Bitte gib mir auch die richtigen Worte. Amen. Also in Korinth, da gab es offensichtlich Lehrer, die behaupteten, dass es keine Auferstehung der Toten gibt. Und die Argumentation von Paulus ist dann folgende. Wenn das stimmt, was diese Lehrer dort behaupten, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist Christus auch nicht auferstanden. Logisch, wenn keine Toten auferstehen, ist Christus auch nicht auferstanden. Aber wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist der gesamte christliche Glaube wertlos, weil er die Menschen auf ein ewiges Leben vertröstet, das es so gar nicht gibt. Aber was folgt noch daraus, wenn Christus nicht auferstanden wäre, was wäre dann noch? Dann wäre unser Herr Jesus nicht glaubwürdig. Dann wäre er unglaubwürdig. Dann würde das, was in Markus 9, Vers 31 steht, wäre dann eine glatte Lüge, als Jesus gesagt hat, der Menschensohn wird in die Hände der Menschen überliefert, sie werden ihn töten und 3 Tage nach seiner Tötung wird er auferstehen. Also er sagt seine eigene Auferstehung voraus, wenn er nicht auferstanden wäre, wäre es eine Lüge. Und es gibt viele andere Stellen in den Evangelien, in denen Jesus ganz deutlich von seiner Auferstehung spricht oder auch sinnbildlich sie andeutet. Und das alles wären glatte Lügen, wenn er nicht auferstanden wäre. Aber wenn Jesus dort gelogen hat, dann müssen wir annehmen, dass er auch in anderen Dingen gelogen hat. Dann wissen wir nicht mehr, was ist wahr, was stimmt nicht. Dann müssen wir sagen, er ist ein Lügner. Diese eine Lüge, die macht ihn dann zum Lügner. Und dann stimmt auch der Satz nicht mehr, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Denn einer, der lügt, der kann ja nicht die Wahrheit sein. Geht nicht. Und das führt dann zu dem Schluss, dass Jesus entweder ein Betrüger war, der ganz bewusst die Unwahrheit gesagt hat, oder der andere Schluss, er war ein Geisteskranker, der in irgendeinem Wahn gelebt hat. Also wenn es die Auferstehung Jesu nicht gäbe, dann würde der ganze christliche Glaube wie so ein Kartenhaus in sich zusammenfallen. Dann wäre nichts mehr da, wo es hingehört. Wäre alles kaputt, wir könnten die Bibel zuschlagen und nach Hause gehen. Dann wären die herrlichsten Verheißungen, die wir in der Heiligen Schrift finden, auf einmal null und nichtig. Dann müsste man die Seligpreisungen, die Jesus ja in Matthäus 5 in der Bergpredigt gelehrt hat, dann müsste man sie umschreiben. Dann wären sie so, wie sie dastehen, nicht wahr. Dann müssten sie heißen, arm dran sind, die da geistlich arm sind, denn nach dem Tod ist alles aus. Arm dran sind die, die Leid tragen, denn sie werden niemals getröstet werden. Arm dran sind die Sanftmütigen, denn sie haben sich für nichts und wieder nichts ausnützen lassen. Arm dran sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn es wird niemals Gerechtigkeit geben. Arm dran sind die Barmherzigen, denn sie haben nichts davon. Arm dran sind, die reinen Herzen sind, denn eine Auferstehung gibt es nicht. Arm dran sind die Friedfertigen, denn ihre Hoffnung auf die Ewigkeit war nur eine Illusion. Arm dran sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Sie werden dafür niemals belohnt werden. Das sind jetzt nur ganz wenige Verse aus der Heiligen Schrift, die uns zeigen, wie schrecklich es wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Wenn wir davon ausgehen müssten, all das, was er gesagt hat, stimmt einfach nicht. Nee. Total schreckliche und trostlose Vorstellung. Ohne die Auferstehung, da wäre unser Glaube leer und nichtig. Also mit der Auferstehung, da steht und fällt das Christentum. Und das war damals schon dem Hohen Rat klar. Nachdem Jesus gekreuzigt wurde, da wussten sie, er hat gesagt, er wird auferstehen. Und deswegen kann man in Matthäus 27 ab Vers 62 Folgendes nachlesen. Da heißt es, ich lese euch vor. Am nächsten Tage aber, der auf den Rüsttag folgte, versammelten sich die hohen Priester und Pharisäer bei Pilatus und sagten, Herr, es ist uns eingefallen, dass jener Betrüger, sie meint damit Jesus, bei seinen Lebzeiten angekündigt hat, nach 3 Tagen werde ich auferweckt. Gib also Befehl, dass das Grab bis zum 3. Tag sicher bewacht wird, sonst könnten seine Jünger kommen, könnten ihn stehlen und dann zum Volke sagen, er ist von den Toten auferweckt worden. Dann würde der letzte Betrug noch schlimmer sein als der erste. Pilatus antwortete ihnen, ihr sollt eine Wachmannschaft haben. Geht hin und verwahrt das Grab sicher, so gut ihr könnt. Da gingen sie hin und sicherten das Grab unter Hinzuziehung der Wachmannschaft, nachdem sie den Stein versiegelt hatten. Als den Gegnern von Jesus, dem Hohen Rat, den Pharisäern, dann war völlig klar, dass die Auferstehung, die er selbst vorausgesagt hat, der Knackpunkt des Glaubens an ihn war. Und darum dieser große Aufwand von ihnen damals, dass sie zu Pilatus gehen und eine gut ausgebildete römische Wachmannschaft anfordern, die auf dieses Grab aufpassen soll. Hat nichts gebracht, wissen wir auch. Der Engel kam und die Wachen sind in Ohnmacht gefallen und Jesus ist auferstanden. Aber das zeigt uns, dass da standen einige sehr gut ausgebildete römische Soldaten vor diesem Grab. Das wäre den Jüngern unmöglich gewesen, den Leichnam Jesu zu stehlen. Ging nicht. Aber dem Hohen Rat war klar, die Auferstehung ist ganz zentral im christlichen Glauben. Und auch bis heute ist es den Gegnern des Christentums klar. Und deswegen gibt es immer wieder Angriffe auf diese Tatsache der Auferstehung. Weil diese Auferstehung Jesu nämlich dieses, ich sag mal, ultimative göttliche Wahrheitssiegel unter dem Leben und auch unter den Lehren unseres Herrn Jesus ist. Weil er auferstanden ist, wissen wir, dass seine Lehren wahr sind. Weil er lebt, können wir mit ihm leben. Weil er den Tod besiegt hat, hat auch für uns der Tod seinen Schrecken verloren. Und wir können mit Paulus sagen, Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Und wir leben eben nicht auf dieser Welt, weil wir durch irgendeinen blinden Zufall entstanden sind, sondern weil ein liebender Gott uns erschaffen hat. Und diesem liebenden Gott, dem sind wir so wichtig, dass er uns in unseren Sünden nicht einfach stecken lässt, in unserem selbstgemachten Schlamassel nicht einfach stecken lässt, sondern uns durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes rettet. In 1. Korinther 15 geht es nämlich noch weiter. Da heißt es ab Vers 20, 1. Korinther 15 ab Vers 20: Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden, und zwar als Erstling der Entschlafenen. Denn weil der Tod durch einen Menschen gekommen ist, erfolgt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Und dieses Wunder der Auferstehung, das ist wahr, das ist eine der bestbelegten Tatsachen der Geschichte. Jesus ist wahrhaftig auferstanden, und weil er auferstanden ist, werden auch wir als seine Kinder auferstehen. Aber in 1. Korinther 15, 21, da steckt noch eine ganz andere unbegreifliche Wahrheit drin, und das haben wir gerade gelesen. Denn weil der Tod durch einen Menschen gekommen ist, erfolgt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Wir als Menschheit, als einzelne Menschen haben uns gegen Gott entschieden. Und dadurch kam der Tod in die Welt. Wir als Menschen haben es unwiederbringlich vermasselt. Und damals im Garten Eden, da lief es so ab, da können wir nachlesen, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Und dann beißen sie da rein und merken, jetzt ist was kaputt gegangen. Jetzt haben wir es wirklich vermasselt. Die Folge ist, dass diese wunderbare Beziehung zwischen Gott und Menschen zerbricht und dass die Menschen, die davor noch eine ungetrübte Gemeinschaft mit Gott hatten, auf einmal anfangen, sich vor Gott, vor ihrem Schöpfer zu verstecken. Und es gibt keine Chance mehr von ihrer Seite aus, das irgendwie wieder ungeschehen zu machen. Sie stecken in einer völlig hoffnungslosen Lage. Und das Traurige ist, wenn wir an Adams und Evas Stelle gewesen wären, dann hätten wir genauso gehandelt. Wenn ihr es nicht gemacht hättet, spätestens ich hätte es vermasselt, kann ich euch versichern. Und die Gnade Gottes, die wir jetzt sehen, die besteht darin, dass er unser Versagen, das, was wir kaputt gemacht haben, das nimmt er und macht es wieder gut und macht es sogar noch besser. Aber er sagt nicht einfach, ach ja, Schwamm drüber, das wird gar nicht gehen. Er lässt nicht einfach fünf gerade sein, dann würde er seine Gerechtigkeit und Heiligkeit ja verleugnen. Sondern er, der heilige Gott, der wird in Jesus Christus Mensch, um die Folgen des Ungehorsams der Menschen zu tragen. Weil durch einen Menschen die Sünde in die Welt kam, wird sie auch durch einen Menschen, den Mensch Jesus Christus, wieder weggenommen. Und dieser Ungehorsam, der ist so schwerwiegend, dass Jesus deshalb sterben muss. Ein kleineres Opfer hätte nicht ausgereicht. Jesus muss die Trennung von Gott durchleiden dort am Kreuz, weil seine ganze Schuld der Menschheit auf ihm liegt. Er muss da durch, damit wir mit Gott versöhnt werden. Jesus muss sterben. Und da sehen wir, wir haben es hier nicht mit einer harmlosen Freundlichkeit von einem senilen Opa-Gott zu tun, sondern wir haben es mit einem heiligen und liebenden Gott zu tun, der uns mit so einer Liebe liebt, die ihm selber wehtut, die Opfer bringt, eine Liebe, die unbegreiflich ist. Ich glaube, es war Luther, der gesagt hat, Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe. Und genau diese glühende Liebe, die sehen wir in der Bereitschaft Gottes, seinen Sohn für uns zu geben und in der Bereitschaft unseres Herrn Jesus für uns in den Tod zu gehen. Und diese glühende Liebe, die hat ein für alle Mal gesiegt, weil Jesus auferstanden ist, weil er lebt. Und weil er lebt, gilt das, was er gesagt hat, auch heute noch. Johannes 14, die Verse 1 bis 3 möchte ich euch gern vorlesen. Da sagt er zu seinen Jüngern, euer Herz erschrecke nicht, vertrauet auf Gott und vertrauet auf mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingegangen bin und euch eine Stätte bereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit da, wo ich bin, auch ihr seid. Er ist der Auferstandene und weil er auferstanden ist, werden auch wir auferstehen und mit ihm in der Herrlichkeit leben. Und weil das stimmt, weil Jesu Worte nicht vergehen und weil sein Sieg ewig ausgemacht bleibt, müssen wir die Seligpreisungen aus Matthäus 5, Vers 3 fortfolgende doch nicht umschreiben, sondern wir können sie so für uns annehmen, wie sie dastehen. Und ich möchte sie jetzt noch einmal richtig vorlesen, nicht mit Arm dran, sondern mit selig sind. Da heißt es Matthäus 5, Abvers 3, selig sind die geistlich Armen, denn ihnen wird das Himmelreich zuteil. Selig sind die Bekümmerten, denn sie werden getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Selig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen Verfolgung erleiden, denn ihnen wird das Himmelreich zuteil. Und das alles gilt, weil unser Herr Jesus auferstanden ist. Amen.